Hallo da draußen, hier ist wieder der Chromatics Playground Podcast, live für dich aus Dresden. Heute bin ich nur alleine hier in der Stammbesetzung, aber das stimmt nicht ganz, ich bin nicht alleine. Heute ist jemand ganz Neues hier. Heute ist Marni nämlich mit mir zusammen hier im Studio und wir nehmen heute einen Podcast auf zum Thema Design. Marni ist Mitarbeiterin bei uns bei Chromatics, sie ist Artdirektorin, sie entwickelt Kampagnen, sie entwickelt Szenografien für Markeninszenierungen und wir wollen heute mal über ihren Angang an Design sprechen, über das Chromatics Design, was entstanden ist, über Co-Creation in Designprozessen. All diese Dinge werden wir heute mal auseinandernehmen in einer ganz intimen Zweierrunde. Hi Marni.
Hallo.
Schön, dass du da bist, dass es geklappt hat, dass wir diesen Podcast heute mal aufnehmen können. Und ja, ich habe schon ein bisschen was zu dir gesagt. Vielleicht machst du erstmal so eine kleine Selbstvorstellung zu dir, zu deiner Vita. Genau.
Ja, sehr gern. Also ich bin Marni, bin jetzt etwas über 4 Jahren bei Chromatics mittlerweile, was echt krass ist, weil die Zeit schnell vergeht, habe ich das Gefühl. Mhm. Bin aber jetzt schon mittlerweile fast über 15 Jahre in der Branche tätig, habe vorher in ganz verschiedenen anderen Agenturen auch in unterschiedlichen Ranges gearbeitet, genau. Und ja, bin jetzt hier bei uns in der Kreation als Artdirektorin.
Mhm. Was mich an deiner Arbeitsweise immer wieder fasziniert, Marni, damit gehen wir schon so ein bisschen rein, ist A, deine Schnelligkeit. Ich bin immer irgendwie wieder begeistert, wie schnell du Gestaltung so voranbringst und wie du eine Idee entwickeln kannst, wie eine Kampagne, ein Logo, eine Szenografie aussehen kann. Das ist das eine. Und was mich auch begeistert, ich selbst bin ja auch Mediengestalter mal gewesen oder bin es immer noch, aber bin ja in dem Bereich nicht mehr tätig, habe also sozusagen ganz häufig auch in irgendeiner Art und Weise eine Idee, ein Bild im Kopf und dann bekommst du ein Briefing, egal ob mal von mir oder von jemand anderen, machst in deiner Schnelligkeit was und es sieht immer völlig anders aus als das, was ich im Kopf hatte und es ist gefühlt immer besser.
Das ist schon mal gut zu wissen, dass es auf jeden Fall besser ist. Wie schnell das geht, keine Ahnung. Ich habe das ja gar nicht selber so im Gefühl, weil es halt immer so ist. Ich glaube, ich verliere mich nicht in Details. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ich habe immer irgendwas im Kopf und will auch immer relativ schnell ein Ergebnis dahin irgendwie reproduzieren. Also ich will da immer schnell auch selber was sehen und mache mich dann halt nicht so fest an so Kleinigkeiten, weil ich glaube, das kann man im späteren Prozess ja sowieso dann irgendwie ausdeklinieren. Das braucht man nicht am Anfang. Mhm. Und das hilft ja auch wirklich, in so einem Prozess halt voranzukommen. Mhm. Also mal schnell irgendwas zusammensketchen oder zusammenschieben am Rechner oder, keine Ahnung, sich irgendwas zusammensuchen, Moodboards erstellen. Das ist eigentlich so der Punkt, warum ich krieg das öfter zu hören, dass ich irgendwie schnell bin. Ich habe das selber, wie gesagt, nicht so im Gefühl, aber das ist vielleicht der Grund, ja.
Ja, aber das ist, glaube ich, genau, da sagst du was total Schlaues. Ich selbst habe ja so einen Gestalterhintergrund in der klassischen Tageszeitungsgeschäft, sage ich mal, also wo ich ganz ursprünglich mal so herkomme. Und da hast du immer irgendwie so ein Raster drunter. Du arbeitest in Spalten und da gibt's irgendwie Headline-Bereiche und zack, zack, also alles so normalisiert oder formalisiert. Und das ist irgendwie so ein Denken, was sehr früh sozusagen auch meine Designschule irgendwie geprägt hat. Und das hast du wahrscheinlich nicht.
Das habe ich sicherlich auch so gelernt, weil ich bin auch gelernte Mediengestalterin ursprünglich, ganz klassisch Ausbildung. Aber ich habe mich dann irgendwann davon freigemacht. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel in vorhergehenden Agenturen im Pitch-Bereich gearbeitet. Mhm. Und da muss man das halt irgendwo ablegen, weil da hilft ja halt auch.
Gehen.
Also klar, irgendwie optisch ein Raster hat man halt irgendwie ja immer im Kopf. Aber sich das jetzt erstmal so auszudeklinieren, das würde jetzt sehr viel Zeit fressen. Das braucht es ja auch nicht, um eine erste Idee zu visualisieren. Also das kann man im Nachgang immer noch irgendwie glatt ziehen. So sehe ich das halt immer, genau.
Dann nimm mal unsere Hörenden mit. Wie gehst du, wie ist es so dein Angang an einen Prozess oder an eine Aufgabenstellung? Ist wahrscheinlich nicht immer gleich, aber was hat sich so bewährt, wo du sagst, das sind gute Themen, wie du wirklich eben dann zu so einem ersten Entwurf oder ersten Ideen kommst?
Ja, also tatsächlich ist es sehr unterschiedlich, je nach Aufgabe. Also ne, mache ich eine Kampagne, gehe ich auf jeden Fall anders ran, als wenn ich jetzt ein Corporate Design entwickle. Mhm. Ich hole mir halt ganz viel Inspiration. Also das, ich arbeite, das ist auch kein großes Geheimnis, das machen fast jeder in der Branche. Ne? Da hat man halt viele Pinterest-Boards, da guckt man halt einfach mal quer, was passiert, was ist so auf dem Markt gerade. Ich belese mich halt viel auch in Sachen Trends, bin da auch sehr interessiert. Und meistens beginnt es mit einer Inspiration und man hat eigentlich schon frühzeitig irgendwas im Kopf und dann versucht man eigentlich nur einen guten Weg zu finden, also das ist dann eher die technische Umsetzung, wie man das mal ganz schnell irgendwie visualisieren kann. Und das ist, das sage ich mir, das ist schon gleich, egal ob Kampagne oder OOH-Maßnahme oder Corporate Design, das ist schon immer irgendwie derselbe Prozess. Also Inspiration holen, rumprobieren und dann, wenn irgendwas sich so ein bisschen festigt, das ein bisschen ausdeklinieren.
Genau. Also ich erinnere mich jetzt an das ein oder andere Projekt mit dir, wo wir zusammen ja was entwickelt haben für einen Kunden und wo es dann bei mir oder auch bei anderen wirklich auch so Klick im Kopf gemacht hat, wo wir dann dein Ergebnis bekommen haben und sofort gewusst haben, das ist es. Hast du das auch? Spürst du das auch? Ja. Wann ist dieses Klicken sozusagen? Was braucht es dafür?
Ja. Das ist so ein bisschen das Thema Intuition. Ne? Mhm. Also klar, das kommt so über die Zeit, aber das hat man, glaube ich, auch ganz natürlich irgendwann. Wenn man dann irgendwas rumschraubt, ist dieser Aha-Effekt irgendwann da. Also den habe ich auch jedes Mal. Es ist auch immer spannend bei den ersten Entwürfen. Das ist mir heute Morgen so in den Kopf geschossen. Es ist immer auch das gleiche Gefühl. Das hat sich nie verändert, seit der Gefühl, als ich angefangen habe, diesen Job zu machen. Und bis heute ist es so, erster Entwurf, da tüdelt man ja so viel für sich selber und dann holt man sich eine Meinung dazu ab. Das ist immer ein sehr spannender Moment. Und der hat sich bis heute eigentlich immer, der ist bis heute immer gleich, aber ich habe eigentlich schon immer ein ganz gutes Gespür, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das meist ganz gut in die richtige Richtung geht.
Und dieser Moment, den du da beschreibst, wo du dir auch dieses erste Feedback einholst, wie hat er sich verändert insofern, dass du mit dem Feedback konstruktiv umgehen kannst? Also ich mach's mal an mir selbst fest. Mir war das am Anfang, ist mir das schwer gefallen, so ein Feedback von außen zu bekommen und dann zu hören, naja, geht noch besser. So.
Ja, ja.
Und hat sich das verändert? Warst du da schon immer total offen und dankbar oder ist das auch so ein innerer nochmal Prozess in dir, den du...
Das hat sich definitiv über die Jahre verändert. Na klar, am Anfang ist man schon sehr, sehr, sehr stark mit dem vielleicht auch so verflochten, was man entwickelt. Und über die Zeit und gerade jetzt auch hier bei uns bei Chromatics ist es ja sehr, sehr co-kreativ. Ist ja kein Geheimnis. Von daher hat sich da meine Feedback-Kultur, also so wie ich das auch dann wahrnehme, ich finde das immer sehr, sehr hilfreich. Also für mich ist das immer ein Add-on. Es gibt ja immer irgendeine Basis, über die man spricht. Und also es ist nicht mehr ganz das gleiche Gefühl, was man früher hatte. Ich finde es eigentlich bis jetzt immer ganz cool, dann darauf weiterzuentwickeln.
Jetzt bedeutet ja Co-Kreation für uns nicht nur Feedback vom Kollegen oder einer Kollegin einzuholen, sondern tatsächlich auch sich dem Kunden zu stellen. Manchmal ist der sogar wirklich Teil des Prozesses.
Ja.
Der sitzt nicht neben dem Rechner, aber der ist sehr stark, ich sag mal, involviert in die Entwicklung einer Idee oder eines Designs. Was ist so dein Lernen daraus? Wie gehst du damit auch um? Wie moderiert man das gut?
Ist auch natürlich klar, je nach Kunde immer unterschiedlich, aber mir ist es eigentlich immer ganz lieb, wenn der Kunde recht frühzeitig in den Prozess involviert ist, weil er dann ja auch selber mitentwickelt und selber dann ja auch so schon frühzeitig ein Bild im Kopf hat, was sich vielleicht im besten Fall mit dem eigenen deckt. Von daher finde ich diesen co-kreativen Prozess mit dem Kunden auch immer sehr, sehr hilfreich. Man kommt eigentlich relativ schnell zu einem guten Ergebnis, wenn man sich auch frühzeitig austauscht mit dem Kunden über so Schulterblicke oder solche Dinge. Ne? Also das finde ich fast idealer, als wenn man am Anfang irgendwie eines Projektes ein Briefing bekommt und nach vielen, vielen Stunden irgendein Endergebnis präsentiert. Da ist auch die Gefahr gefühlt größer, dass das halt nicht in die richtige Richtung geht. Ne?
Das beobachte ich ja auch an dir selbst, dass du ja das auch von uns einforderst, sehr frühzeitig in die Projekte mit abgeholt zu werden. Auch das ist, glaube ich, ein neueres Denken. Das kenne ich früher aus meinen auch eigenen Agenturtätigkeiten, wo ich selber als Art Director war. Gut, von mir selber kenne ich schon, aber auch von anderen Kollegen kannte ich das nicht so. Die haben dann immer so gesagt zur Redaktion oder zu den Leuten, die so Konzepte geschrieben haben, mach erst mal fertig und gib mir dann mal her, wenn du fertig bist. Und du bist da ganz anders. Was ich sehr positiv finde, weil du frühzeitig schon dich mit eindenkst und aber auch so deinen im positiven Sinne Senf mit dazu gibst und das ja automatisch schon wieder bei uns letzten Endes auf konzeptioneller Ebene auch was anregt.
Na, das kommt sicherlich auch so ein bisschen von meinem konzeptionellen Denken. Also ich mag halt genau dieses Ping-Pong sehr, sehr gern zwischen Konzeption und Kreation. Na, ich bin ja nicht nur reine Gestalterin, sondern mache mir ja auch visuell konzeptionelle Gedanken. Und da finde ich diesen Austausch halt auch total befruchtend, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also da kommt man manchmal selber gar nicht auf bestimmte Dinge, wenn man sich nicht austauscht. Und deswegen arbeite ich auch so. Und ich finde das auch cool, dass es das bei uns so gut funktioniert. Also dass wir da auch alle auch frühzeitig reagieren, wenn man da so einen, weiß ich nicht, einen ersten Entwurf irgendwie in die Runde schmeißt. Und bis jetzt die Erfahrung war ja auch immer, es kommt ja immer nur, man optimiert ja eigentlich immer nur am Ende. Genau.
Ich kann mich da erinnern, wir hatten ein Projekt vor, ich weiß gar nicht, so 2 Jahren oder so, Plan Hero war das damals, App für das Pflegemanagement. Und da hatten wir so einen eigentlich konzeptionellen Sprint oder Meeting anberaumt und es ging halt da genau darum, wie kriegt man das jetzt hin, dass wir eben diesen App-Lounge dann bei dieser alten Pflegemesse in Essen halt irgendwie visuell als auch inhaltlich gut aufladen und sind dann eigentlich auf die einzige Lösung gekommen. Wir brauchen so dieses Momentum einer Protestbewegung irgendwie. Und ich weiß noch, du warst in dem Meeting auch mit drin. Und bei uns klickt es überall schon im Kopf, dass das genau der richtige Angang ist. Und ich meine auch, dass du dann ultraschnell zu so einer Visualisierung gekommen bist und dann eigentlich schon wenige Stunden später mit einem ersten Designentwurf gekommen bist. Das war eigentlich genau das, ne?
Naja, das ist ein gutes Beispiel, weil da stand die Idee, die ist irgendwie gemeinschaftlich entwickelt worden und die Idee stand und das Design hat sich quasi fast natürlich daraus abgeleitet. Also das liebe ich ja auch in solchen, wenn man sich so irgendwie zusammen einschließt und so ein Ping-Pong spielt. Das, was dann visuell rauskommt, ist meist die logische Folge davon, weil man relativ eng ja schon an der Idee zusammengearbeitet hat. Genau, das ist für mich so der Idealprozess in so einem Designprozess.
Was ist da deine Erfahrung hinsichtlich einer Größe der Leute, die da in dieses Ping-Pong gehen? Gibt es da so vielleicht eine Begrenzung nach oben oder so ein ideales System von Menschen in Menge und so oder auch vielleicht Fähigkeiten und Expertisen?
Ja, klar, also natürlich muss man mal gucken, ne? Viele Köche verderben den Brei, das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe jetzt erfahrungsgemäß eigentlich immer ganz gute Ergebnisse erzielt oder es waren halt immer ganz coole Sachen, die dann rausgekommen sind, wenn man so 2 bis 3 Leute irgendwie in so einen Prozess integriert hat. Also in der Entstehung der Leitidee oder in der Entstehung des konzeptionellen Ansatzes, so, das fand ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Ich bin es auch so gewohnt gewesen, in der Vergangenheit immer mit einem Konzept da sehr eng zu arbeiten. Das war so, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen meine Arbeitsweise geprägt. Ich war viele Jahre in so einem Zweierteam mit einem Konzepter unterwegs und ich glaube, das sollte halt den Rahmen nicht sprengen. Also an irgendeinem Punkt muss man das ja auch moderieren, so einen Prozess. Und wenn die Runde zu groß wird, dann wird's halt auch, dann kommt halt auch viel Input rein, der vielleicht auch nicht immer zuträglich ist für das eigentliche Endergebnis.
Zum Thema Inspiration, du hast schon über Pinterest Boards gesprochen. Hast du auch so Websites, die du immer wieder ansteuerst, wo du sagst, da nimmst du dir viel mit oder?
Also eigentlich nicht. Also witzigerweise, bei mir ist es auch sehr viel Social Media. Ich konsumiere tatsächlich auch relativ viel Social Media Content. Ich glaube, das braucht's auch, weil da entstehen ja auch viele Trends. Dann gucke ich halt ich gehe mit offenen Augen durch die Welt. Also tatsächlich, das klingt jetzt ganz platt, aber so ist es. Das kommt automatisch. Ich verfolge jetzt nicht bestimmte einschlägige Websites. Ich gucke da auch ab und zu mal drauf, aber ich finde halt über Social Media, über Pinterest kriegt man schon recht gute Inspiration. Und dann besuche ich natürlich auch auf dem klassischen Wege viele Ausstellungen. Also es hat sich jetzt gerade so ein Goal von mir dieses Jahr, auch wieder mehr in diese Szene reinzukommen, bisschen mehr sowas sich anzugucken, dass man halt auch mal in die Vergangenheit blickt oder ne, das ist irgendwie auch eine coole Inspiration. Ne? Genau.
Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du selbst auch. Also du entwickelst Markendesigns, du bist auch für Kampagnen immer wieder zu haben. Du machst inzwischen eben auch so Markeninszenierungen. Ich erinnere an dein großes Projekt im vergangenen Jahr für Fanta, diese Halloween-Nummer in Berlin, der Mall of Berlin. Magst du genau diese Vielfalt oder sagst du, Stand heute, es gibt irgendwie so das ideale Projekt und was wäre das?
Nee, ich mag tatsächlich diese Vielfalt. Sonst würde ich den Job auch nicht machen. Ich finde das mega geil. Das ist quasi gefühlt jeden Tag etwas Neues auf mich warten könnte und auch jedes Projekt was anderes mit sich bringt. Und es halt nicht dieses standardisierte Verfahren gibt, wie man da rangeht, wie man das entwickelt. Natürlich ist ein Markenbildungsprozess schon irgendwie immer relativ gleich. Deswegen würde ich mal behaupten, das liegt mir jetzt nicht so sehr. Ich mag schon eher etwas schnelllebigere Projekte, da bin ich auch so ein bisschen mehr der Sprinter, das kann man einfach so sagen. Finde aber auch spannend, wenn man so eine Marke zum Beispiel entwickelt, wenn die dann irgendwie sich etabliert, das dann zu beobachten, erstmal schon auch, na klar, irgendwie ein bisschen stolz drauf und da vielleicht dann nochmal irgendwas rauszuentwickeln, eine Kampagne oder ein Stunt oder irgendwas, eine Orthophobenmaßnahme, das finde ich schon immer mega spannend, ja.
Bei so einer Markeninszenierung gibt es ja häufig schon was. Also da ist ja die Marke schon definiert. Ne? Also die kommt dann und wir machen da in irgendeiner Art und Weise eine Out-of-Home-Inszenierung, Maßnahme draus. Wenn man jetzt neu an eine Marke rangeht, also wirklich, es entsteht ein neues Markendesign, neues Branding. Was sind da so die Faktoren, die für dich wesentlich sind, die du brauchst, um da auch irgendwie in den inneren Austausch oder was auch mit dir zu gehen, um das dann in eine visuelle, auf eine visuelle Ebene zu übertragen?
Also da ist natürlich das Thema Heritage oder beziehungsweise wo kommt die Marke her, was hat die für Werte? So, das ist auch für mich in der Theorie absolut notwendig. Ich muss mich dann schon auch sehr intensiv damit befassen, einfach um die Marke richtig anzuziehen, sage ich jetzt einfach mal so, um den Charakter richtig visuell nach außen abzubilden. Deswegen brauche ich auch so Input. Ich muss mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also die Leute, die sozusagen, wenn es die Möglichkeit gibt, dass man schon co-kreativ am Anfang arbeitet, sich kennenlernt, sich beschnuppert, Gespräche führt. Also mir hilft es, glaube ich, nicht. Oder es ist auf jeden Fall ein schwererer Prozess, wenn ich einfach nur ein Briefing bekomme und dann soll irgendwie am Ende ein Logo rauskommen. Finde immer den persönlichen Austausch gut, um einfach auch mal so ein Gespür dafür zu bekommen. Und ich glaube, das braucht's auch bei solchen Prozessen, um ja irgendwie so ein Gespür für die Marke zu haben. Genau. Und dann ist es auch wieder das Thema Inspiration. Ich glaube, bei so einer Markenentwicklung ist der Blick nicht immer nur in die Zukunft, also was ist Trend, sondern man muss halt auch wirklich in die Vergangenheit mal so gucken, weil so eine Marke ja auch eine andere Beständigkeit hat als eine Kampagne, die man einfach mal so für 3 Monate ausspielt. Genau.
Ja, und da komme ich direkt zu, wenn du sagst Zukunft der Marke, das ganze Thema so generatives Design oder modulares Design, also sehen wir immer häufiger, mögen wir ja auch irgendwo in der Entwicklung, kommen wir dann ja auch bei unserem eigenen Design nochmal dazu. Wie schätzt du das ein?
Ich glaube tatsächlich, das nimmt immer mehr zu, braucht es auch, weil da sind wir wieder beim Thema Trends. Das ist, ich finde auch, diese Branche generell ist halt super schnelllebig geworden. Also die Marken müssen sich auch gefühlt jedes Jahr ein bisschen neu erfinden. Deswegen sind modulare Designs sehr, sehr, sehr dankbar. Also man muss nicht komplett das ganze Unterkonstrukt neu bauen, um irgendeinen neuen, anderen visuellen Output zu bekommen, sondern man hat halt Flexibilität. Und das ist halt super spannend. Das ist ja auch fürs Design super spannend. Ja. Solche Designsysteme zu entwickeln sind tatsächlich auch für uns als Designer, ich glaube, da spreche ich so für alle oder für fast für die, die hier bei Chromatic sind. Das sind immer so fast die spannendsten Markenprojekte. Also dann eine Spielwiese quasi zu oder einen Baukasten zu etablieren, wo man dann daraus sich bedienen kann. Das ist ja, also das ist, was Cooleres gibt's eigentlich nicht. Genau.
Vielleicht müssen wir sogar da die Hürden sogar noch ein bisschen zu abholen, merke ich gerade so, weil nicht jeder damit was anfangen kann. Also aus meiner Historie kenne ich das noch früher, wenn es daran ging, ein Design zu machen, da hat man irgendwie so das Logo definiert und dann um das Logo nochmal so einen Markenfreiraum und Farben und Schriften, okay. Und dann ging das sofort in Gestaltungsraster und dann hat man das Gestaltungsraster an einer A4-Broschüre hochkant dargestellt und vielleicht noch Flyer, DIN lang und dann das Ganze nochmal gedreht auf irgendwie Querformat. Und dann war schon gefühlt das Corporate Design so beendet. Briefbogen noch. Briefbogen und Visitenkarte. Genau. Und das ist aber so gefühlt jetzt schon 20 Jahre her. Der Onkel Ron erzählt also vom Krieg sozusagen.
Genau.
Und ja, genau, durch diese Aufspaltung oder diese Vielfalt von Kanälen, 9:16, 16:9, Mobile First.
Was sich auch die ganze Zeit auch immer ändert.
Also, was sich permanent ändert, hinzukommt und so weiter, braucht es heute einen anderen Angang an dieses Thema.
Genau, es braucht auf jeden Fall mehr Flexibilität, weil man tatsächlich auch nicht immer weiß, welche Formate werden denn in 5 Jahren gebraucht. Das bedeutet, jetzt flexible Raster zu entwickeln, die sind immer noch Basis so einer Gestaltung. Das ist jetzt nicht komplett nicht mehr vorhanden, aber die müssen halt, die orientieren sich sozusagen nicht mehr an der klassischen DIN-Norm, wie das früher halt der Fall war.
Genau, Logo immer unten links.
Das
gibt's
halt
nicht mehr.
Das gibt's nicht mehr. Da muss man ein bisschen, über den Tellerrand gucken, was es halt quasi perspektivisch geben wird. Merken wir auch selber in der täglichen Arbeit, dass es natürlich schon irgendwo immer eine klassische Geschäftsausstattung braucht, weil diesen Geschäftsverkehr, den gibt's. Aber so diese klassischen Flyer werden halt kaum noch produziert, muss man ja mal so sagen. Oder Broschüren, also das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, man geht immer mehr in diese digitalen Formate, in animierte Geschichten und dann muss man sicherlich auch umdenken im Raster, sage ich jetzt einfach mal.
Genau. Ja, das ist immer so diese Fragestellung, wie kann ich meine Marke immer noch erkennen, wenn sie eigentlich auf einem Bewegtbildinhalt stattfindet.
Ja.
Und der Bewegtbildinhalt ist einfach nur ein Film und trotzdem will ich ja irgendwie senden, hey, ich bin Telekom oder was auch immer. So, und was ist es dann? Klar, da habe ich vielleicht die Multisensorik, da kommt noch Ton dazu und so, aber trotzdem muss ich mir genau dafür Gedanken machen. Und dann muss es aber eben auch genauso funktionieren auf einer, auf einem Geschäftsbericht, auf einer Broschüre immer noch vielleicht, so es die noch gibt, auf einer Website und auf zig Kanälen, die ich in irgendeiner Art und Weise bespiele.
Ja. Und es sind halt, kommen halt manchmal, wie gesagt, dann auch markantere andere Elemente, die dann eher eine Rolle spielen, als jetzt zum Beispiel ein klassisches Gestaltungsraster, woran man irgendwie die Marke erkennt. Mhm. Sondern das sind dann halt, gerade, ich glaube, zurzeit ist es halt wieder trendet sehr, sehr krass der Part Typografie. Mhm. Und das merkt man auch. Da setzen viele Marken auch gerade wieder einen Fokus drauf.
Ich liebe es, ich bin Typo-Nerd, ich mag es total.
Ja, das ist auch mega cool und probieren da halt irgendwie sich neu zu erfinden. Genau, also Flexibilität ist zukunftsgewandt und das braucht's, glaube ich.
Und damit kommen wir ja zu unserem eigenen Design. Wir haben das hier im Podcast ja an der einen oder anderen Stelle auch schon mal kommuniziert. Also die Neupositionierung von Chromatics und dann auch das Ganze überspielen in eine neue Form. Also auch da weiterzudrehen. Da warst du sehr maßgeblich beteiligt an dem Prozess. Und darüber würde ich ganz gern auch nochmal irgendwie mit dir sprechen, wie es so gelungen ist, weil du über Heritage gesprochen hast, die Heritage einer Agentur, unserer Agentur, so in die Jetztzeit zu transformieren. Und ja, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Und da war so, ist so die erste Frage, ja, wie seid ihr als Designteam da rangegangen? Was, und was sind die Erfahrungen? Aber darüber können wir dann
die Frage. Also ich kann schon mal spoilern, dass das ein sehr, sehr krasser Prozess war. Also tatsächlich auch für mich einer der krassesten Entwicklungsprozesse, was so einen Designprozess anging. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten uns am Anfang super viel Inspiration geholt. Also vielleicht war es auch Ticken zu viel, im Nachhinein betrachtet. Also am Anfang sind wir alle losgeströmt, so gefühlt, oh geil, wir können jetzt hier irgendwie am Design schrauben. Und jeder hatte irgendwas im Kopf und jeder hatte irgendwie ein Gefühl für Chromatics, was sich natürlich auch im Großen und Ganzen deckte. Mhm. Aber irgendwie jeder hatte so, oh, das habe ich dort gesehen und das ist da irgendwie cool. Und wir haben uns da quasi erstmal gefühlt unseren Kreationskanal im Slack vollgeballert mit Inspirationsquellen. Also das waren so die erste Zeit war da viel, da haben wir viel in Richtung Website recherchiert. Was kann man da alles so machen? Was gibt's alles für Möglichkeiten? Ne, dann viel in Richtung Typografie und man muss ja auch dazu sagen, dass Chromatics im ursprünglichen Design ja immer schwarz-weiß war und wir uns einfach gesagt haben, ach, es wäre doch mal geil, mit Farbe zu experimentieren. Und das hat natürlich dann nochmal eine ganz neue Welt aufgemacht. Also am Anfang dieses Prozesses stand maximale Inspirationsquellensuche, so war mein Gefühl. Und ich weiß auch noch, dass ich ein bisschen überfordert damit war, zum Teil, am Anfang, weil einfach super viel Input da war. Und es aber eher so wie am Joghurtregal, oh, ich such dir mal einen Joghurt aus und du hast irgendwie 20.000 da stehen. Es ist gar nicht so einfach gewesen, sich auf irgendwas zu fokussieren.
Erdbeer.
Ja, ja, es und war dann, halt echt schwer.
Und dann, selbst bei Erdbeer gibt's noch 5 Sorten, ja.
Genau. Ja.
Und genau, es waren mehrere Schleifen, die ihr da gedreht habt in diesem Angang erstmal an das Design, 3 Stück an der Zahl.
Ja.
Und wie ist es dann am Ende zu dem Ergebnis gekommen? Was war so, keine Ahnung, so also Breaking Moment?
Weiß ich auch noch. Also am Anfang war auch nochmal dann klar, wir müssen uns auf irgendwas konzentrieren, wir müssen mal rausdeklinieren, was ist denn eigentlich das Design, was es aktuell ausmacht? Also was prägt aktuell den visuellen Look von Chromatics und warum? Also wir sind dann doch mal irgendwann wieder zurück zur Theorie gekommen, nach der ganzen Spielwiese und haben uns das mal erst im Kern überlegt. Dann haben wir uns hingesetzt und haben nachgedacht, okay, was wird es perspektivisch geben? Also mit was sind wir eigentlich sichtbar? Und stand natürlich im Zentrum die Webseite. Und dann ist auch relativ schnell klar geworden, was uns, glaube ich, als Designer gar nicht so klar war. Es ist auch viel das Thema Keynote-Präsentation. Also da sind wir halt einfach oft visuell super stark sichtbar, jedenfalls beim Kunden definitiv. Genau, und dann haben wir uns auf diese 2 Dinge im Kern fokussiert und haben uns da dann nochmal zusammengesetzt und da nochmal Kernelemente rauskristallisiert. Und dann haben wir tatsächlich auch einen Blick in die Vergangenheit geworfen, als wir gemerkt haben, wir kommen hier nicht weiter. Also wir haben super viel
auf andere geschaut, ne? Erstmal so.
Ja, super viel auf andere geschaut und immer wieder festgestellt, nee, das passt irgendwie nicht zu uns. Das ist jetzt nicht die Klamotte, die uns steht. Also irgendwie müssen wir noch mal gucken. Und dann haben wir uns auch mehrmals in Sessions irgendwie bei Alex zu Hause eingeschlossen und haben dann irgendwie rumgeskribbelt, wild los. Und dann haben wir tatsächlich nochmal in die Vergangenheit geguckt und uns die ersten Sachen von Chromatics angeguckt und wurden fündig. Also das war das Lustige. Mhm. So, ne? Also wir haben festgestellt, vieles von dem, was wir jetzt ins Design übernommen haben oder was jetzt das Design auch ausmacht von Chromatics oder das aktuelle Design, war quasi in den Anfängen zu finden. Mhm. Und da spreche ich jetzt vom im Kern von der Bildmarke. Das ist sozusagen der Stern mit dem C, den gab es ganz, ganz am Anfang.
Den habe ich sogar entwickelt.
Ja, das ist halt schon ziemlich geil.
Und
Sehr alt. Wir haben echt lange, also es gab viele, viele Termine, wo wir darüber gesprochen haben, ja auch mit euch, also mit dir und Andi und Nora. Und sind eigentlich auch immer wieder zu dem Punkt gekommen, nee, wir müssen das Logo, also das Logo ist geil, wir müssen da eigentlich sicherlich so feintypografisch uns das nochmal angucken, aber im Kern ist es das. Wir haben dann auch lange an den Zacken des Sterns gespielt.
Wie also viele Zacken und
ja,
so.
Ja, ja, und sind aber trotzdem dann immer wieder zu dem Ursprung gekommen. Also haben einfach gesagt, naja, das, wir brauchen, also warum sollten wir jetzt hier, irgendwie sieht's anders aus, wenn wir da jetzt noch 20 Zacken dazu bauen? Also nee, das passt so, wie es ist. Mhm. Genau, und das war so ein Aha-Moment. Ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment. Und dann war natürlich ein anderer Part, der irgendwie auch prägend ist, war das Thema Sticker, also Badges.
Und dem haben dieses Additive, ne?
Das Additive, und dem haben wir uns dann auch sehr intensiv gewidmet. Hatten da viele Momente, wo wir probiert haben, das digital zu erzeugen und haben dann festgestellt, nee, viel, viel geiler ist es, wenn das wirklich am Ende abfotografiert wird und wir die halt wirklich als Badges, als Foto-Badges sozusagen nutzen im Design.
Ja, das war, genau, ich kann mich entsinnen, da wurde viel rumgedruckt und fotografiert und eingescannt und gemacht und dann wieder freigestellt, um halt wirklich dieses...
Ja, um diesen Look halt
diesen wirklich... Look, dieses Handmade, dieses, ja. Ich habe das jetzt wirklich sozusagen in die Präsentation reingeklebt oder was auch immer, zu erzeugen, ne?
Ja, das war auch so ein Aha-Moment, glaube ich, genau. Und dann, ja, die anderen Elemente, die kamen dann sukzessive irgendwie dazu. Also daraus dann tatsächlich ein Raster gebaut und haben dann geguckt, dass es auch flexibel gehalten ist, dass wir halt sozusagen für alle Formate perspektivisch das nutzen können. Genau.
Du hast was vergessen, die Typo.
Die Typo, ja. Ja, stimmt, die Typo. Die Typo ist auch lustig entstanden, aber die Idee hat man schon relativ früh, zu sagen, okay, wir wollen was sehr Markantes, Eigenständiges entwickeln. Haben natürlich da auch erstmal quer geguckt, was gibt's so und was ist so möglich. Mhm. Und haben dann irgendwann entschieden, das ist doch eigentlich ganz cool, wenn jeder aus dem Team irgendwie Bestandteil der Typografie wird. Mhm. Und ja, dann haben wir sozusagen alle hier im Büro das Alphabet mal zeichnen lassen und haben dann auch in mehreren Runden ausgewählt, welche der Glyphen wir in den Glyphensatz mit reinnehmen, also welche der Buchstaben sozusagen Bestandteil der Typo sind. Mhm. Und so ist es jetzt. Also wir haben eine konstruierte Typo, die wir halt additiv ergänzt haben mit einzelnen Buchstaben, die tatsächlich handgezeichnet oder handgeschrieben von Chromatics-Mitarbeitern sind.
Der Prozess hat eine ganze Weile, glaube ich, gedauert. Ne? Wie lange haben wir in Summe dran gearbeitet? Mehr als ein halbes Jahr, oder?
Definitiv, ja.
Also ich weiß auch, dass alleine schon nur die Umsetzung dieser Keynote-Vorlage relativ lange gedauert hat, weil sie sehr, also vielseitig ist von den Vorlagen. Und dass da auch viel so Magic reingeflossen ist, das ist ja auch nochmal so eine Erkenntnis, dass so ein Design, ich sag mal die Frage, ob das so eine Tiefe dann braucht, aber dass das auch Zeit braucht. Das ist jetzt, das fällt nicht, das fällt ja nicht mal einfach so irgendwie hinten runter.
Also man muss sich halt, also was wir halt gemacht haben, ich glaube, das ist nicht so typisch für einen Kundenprozess, beziehungsweise das kommt da nicht so häufig vor. Wir haben halt sehr viel ausprobiert, also über die Maßen viel ausprobiert. Das war am Ende für das Ergebnis super.
Weil man wusste, was man nicht will.
Weil man wusste, was man nicht will. Und was das Zeitmanagement oder Kontingent angeht, war es natürlich total, total fatal. Also am Ende. Wir haben uns das halt gegönnt, diese Zeit, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen am Ende wirklich alle uns damit wohlfühlen. Aber ja, es war ein großer Try-and-Error-Prozess. Also ich würde sagen, über ein halbes Jahr hat es gedauert, bis wir alle damit auch glücklich waren im Team und auch wir im Design-Team auch zufrieden waren und auch wussten, okay, cool, damit kann man jetzt echt losarbeiten. Genau.
Jetzt siehst du ja immer mal von Kollegen und Kolleginnen so eine fertige Keynote, wie die dann so zum Kunden geht und wie bewertest du aktuell so die Nutzung und wo liegt vielleicht auch noch die Zukunft dieses Designs?
Also aktuell halten sie alle relativ brav an das, was wir mal irgendwann entwickelt haben als Masterdatei, als Keynote-Vorlage. Ich glaube, das Potenzial liegt schon darin, dass jeder noch ein bisschen freier damit experimentieren kann. Das bietet das Design, das traut sich, glaube ich, aber jetzt noch nicht jeder. Was aber nicht schlimm ist, das hat ja quasi das Potenzial, dadurch, dass wir jetzt sagen, wir haben so eine Art Master-Vorlage und jeder kann mit den Farben ein bisschen spielen und kann da additiv Elemente ergänzen. Mhm. Also von daher wünsche ich mir eigentlich von den Kollegen, dass sie sich noch ein bisschen mehr trauen, damit zu spielen. Aber ich bin an sich ganz zufrieden mit den Präsentationen, die jetzt rausgehen oder die ich zu Gesicht bekomme. Ich kriege ja nicht jede zu Gesicht.
Nee, nicht jede, genau. Nee. Aber ich nehme das ähnlich wahr. Gut, man muss auch sagen, jemand, der jetzt gar nicht die Design-Affinität besitzt und dankbar ist, dass er erstmal eine gute Vorlage zur Hand hat, um seine Ideen oder Konzeptansätze, vielleicht auch im Projektmanagement, nur in Anführungsstrichen den Projektplan erstmal in einer guten visuellen Form rüberzubringen zum Kunden, der ist da schon dankbar und fängt da jetzt vielleicht eben auch gar nicht an, im Design zu experimentieren, weil einfach gar nicht das Gespür oder vielleicht auch gar nicht der Wunsch, das Wollen irgendwie auch da ist, ne?
Ja, wie gesagt, das ist ja auch nicht notwendig. Also sozusagen, es ist sozusagen für die, die die Lust haben oder man muss ja auch sagen, ehrlicherweise die Zeit haben, sich so eine Präsentation in Gänze durchzudesignen, die haben die Möglichkeit. Und die, die das nutzen, einfach um es zu nutzen, am Ende können wir alle immer ganz zufrieden und froh sein mit dem, was rausgeht. Es sieht halt immer gut aus. Also da haben wir schon, ich glaube, eine ganz gute Vorlage hingelegt. Und ich habe auch am Anfang, also wann haben wir das etabliert? Ich glaube, Mitte letzten Jahres mit den Keynotes. Ja. Das Feedback war auch immer positiv von den einzelnen Leuten, die da halt drin arbeiten. Na, ja.
Was ist so das, was du aus dem Prozess gelernt hast, was jetzt gar nicht nur für, also was jetzt für Kundenprojekte vielleicht nochmal übertragungsfähig ist oder was du auch dem einen oder anderen Kollegen oder der Kollegin, die jetzt den Podcast auch hören, so mitgeben kannst?
Also was ich für mich gelernt habe oder weil es für mich auch ein besonderer Prozess war und das habe ich jetzt auch schon teilweise überführt, ist dieses Try-and-Error-Prinzip. Das mache ich quasi im Klein-Klein jetzt schon auch viel. Mhm. Also tatsächlich ein bisschen mehr experimentieren, dafür vielleicht auch mal einen Fehler erzeugen, okay. Aber durch die Möglichkeiten, die man heutzutage technisch hat, ist es halt auch super schnell ja möglich. Mhm. Also ne, da sprich ich so ein bisschen Richtung KI und solchen Dingen. Also man kann ja viel, viel mehr experimentieren. Mhm. Das habe ich mitgenommen und das mache ich auch viel, viel häufiger. Also wirklich sich mal was, also wirklich sich mal mutig an irgendwas ransetzen und einfach mal was probieren, was man vielleicht normalerweise nicht machen würde. Mhm. Das war cool. Es war zwar langwierig in unserem Prozess, aber das ist im Kleinen hat sich das jetzt auch schon bewährt an der einen oder anderen Stelle, das wirklich mal zu machen. Mhm. Genau.
Wenn du sagst, rumprobieren, da fällt mir ein, dass ich glaube, du oder ihr schon auch gern so Stylescapes entwickelt. Ja. Das ist im Prinzip so ein Moodboard, eine Angestaltung. Und das finde ich eigentlich einen schönen Weg, um mit einem Kunden relativ schnell in so eine, wie kann ich es nennen?
Nein, so ein Gefühl für den Look, ja, genau.
Richtig. Also nicht nur, dass man jetzt aus Pinterest einfach wild was zusammenkopiert und das hinstellt, sondern man geht schon einen Schritt weiter, sondern überführt das Ganze schon in eine für den Kunden viel greifbarere, dargestellte Form in seinen Farben mit seinen Inhalten. Ne?
Genau, das ist zum Beispiel auch eine Methode, die wir tatsächlich häufig nutzen, um, gerade wenn wir so am Anfang einer Markenentwicklung stehen, für eine ganz neue Marke, zu sagen, okay, wir haben hier sozusagen jetzt die Basis ist das Logo. Und dann gestalten wir manchmal sogar tatsächlich auch in Zweierteams sozusagen diesen Stylescape, also das Look and Feel in unterschiedliche Richtungen vor. Mhm. Da kann man eigentlich dem Kunden immer ganz schön zeigen, okay, das Logo ist das gleiche, am Ende kommt trotzdem ein anderes Ergebnis raus, wenn man Farben anders nutzt, Typografie anders nutzt, ein Gestaltungsraster anders benutzt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für dieses Try-and-Error-Prinzip. Also man hat schon mal so ein Look and Feel und der Kunde hat auch eine viel bessere Vorstellung und am Ende ist der Arbeitsaufwand gar nicht so hoch, aber man erzeugt schon mal so eine Anmutung.
Genau, also es ist auch so mein Gefühl, wenn ich das dann nutze, im Kundenerstgespräch, das einfach mal so zu zeigen, weil wir haben inzwischen da schon wirklich auch für einige Kunden das gemacht. Das klickt auch sofort dann bei den anderen Leuten, weil sie sofort auch sehen, ach krass, okay, ich sehe jetzt hier mal auf so einem, in so einem Panoramaformat irgendwie so die möglichen Ausvisualisierungen meiner Marke und das resoniert unmittelbar, weil man das Gefühl hat, ah, sehr technisch oder sehr kühl, sehr kalt, hier total lebendig, vielleicht zu verspielt, zu viele Farben oder falsche Farben, tolle Bildwelt, so das passiert halt da relativ schnell, ne?
Ja, genau. Mhm. Also cooles Prinzip, machen wir auch manchmal sozusagen wir arbeiten ja auch sehr co-kreativ bei uns, das heißt, wir tauschen auch manchmal die Stylescapes, dann macht der eine an dem anderen Schritt weiter, einfach um da sich ein bisschen auszuprobieren, genau, also das ist tatsächlich ein sehr etablierter Prozess, den wir jetzt oft schon gegangen sind.
Mhm. Und nochmal abschließende Frage, weil du es auch schon so ganz kurz angeteasert hast. KI, was ist das gerade für dich im Designprozess? Wir sind jetzt im Jahr 24, also diese ganze, der KI-Hype sozusagen, der richtige ging, ist jetzt genau ein Jahr alt ungefähr, ja, genau. Ne, würde ich sagen. Und jetzt merkt man schon so langsam, was es kann, was es vielleicht auch nicht kann. Wie bewertest du das für dich und deine Arbeit?
Also ich
aktuell, weil aktuell, man kann immer nur auf den Tag heute schauen.
Man kann auf den Tag heute gucken. Meine Einstellung dazu hat sich tatsächlich verändert, aber erst seitdem ich mich wirklich damit krass beschäftigt habe. Und am Anfang war ich auch sehr skeptisch. Das ist, glaube ich, bei uns in der Branche auch ein bisschen erstmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen skeptisch aufgestoßen bei vielen Designern. Kann ich mir auch vorstellen, dass das immer noch so ist, dass man so ein bisschen argwöhnisch drauf guckt und sagt, okay, krass, eine KI übernimmt jetzt sozusagen meinen Job.
Mein Job.
Mittlerweile habe ich da einen anderen Blick drauf, sondern ich finde es halt, ist ein cooles Tool, um eben schnell mal so ein Ergebnis zu erzeugen oder einen gewissen Look zu erzeugen, um halt auch nach dem Ausschlussprinzip zu sagen, okay, das verfolge ich jetzt irgendwie weiter und das halt nicht. Also ich habe schon mittlerweile großes Interesse daran, mich da schlau zu machen, das quasi als eigenes Tool nutzen zu können. Also ne, da bleibt ja trotzdem immer noch die theoretische Auseinandersetzung mit den Themen, die muss ich mir ja trotzdem selber machen. Das macht ja nicht zwingend die KI für mich. Mhm. Also ich find's spannend, bin auch gespannt, wo die Reise hingeht und wie man sich das zunutze machen kann. Mhm. Also man kann sich, glaube ich, nicht mehr versperren dagegen. Das macht doch gar keinen Sinn, so sehe ich das.
So sehe ich das auch. Cool, Marni. Wir haben über Co-Kreation gesprochen, wir haben über deinen Angang an Design gesprochen, über deine Sichtweise zu Design, über unseren eigenen Prozess, jetzt sogar noch über KI.
Ja.
Was willst du vielleicht noch den Hörenden da draußen mitgeben zu deiner Passion und Leidenschaft?
Naja, tatsächlich immer ein bisschen über den Tellerrand gucken. Also immer ausprobieren ist immer, finde ich, das Spannendste, was man machen kann. Sich auch ein bisschen zu öffnen, also neugierig zu bleiben, gerade was so das Thema halt, ne, Zukunft und KI angeht. Ich glaube, das hilft schon sehr. Ja, und Bock auf Veränderung.
Geil. Danke, Marni.
Ja.
Das war der Chromatics Playground Podcast. Heute mit Marni hier in der Zweier-Constellation. Ich war Ron und schön, dass ihr wieder dabei seid. Schaltet gern wieder ein. Bis bald. Ciao.
Ja, vielen Dank und tschüss.